Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Designliebling Brandenburg, der Sendung rund um Designthemen aus und für die Hauptstadtregion. Die aktuelle Folge ist eine von 5 Ausgaben, die anlässlich der Verleihung des Brandenburger Designpreises Ende 2021 mit Nominierten und Preisträgern entstanden sind. Das Besondere daran: Diese Folgen gibt es auch als Video zu sehen, und zwar auf dem YouTube-Kanal von Designliebling Brandenburg, den ich in den Shownotes verlinkt habe. Für die heutige Folge war ich zu Gast bei Sebastian Vogt, der mit seinem Unternehmen Design und Robotics in der alten Vulkanfieberfabrik in Werder an der Havel ansässig ist. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast Designliebling Brandenburg. In dem Podcast geht es um Designthemen aus und für die Region und manchmal auch darüber hinaus. Ich bin Felicitas Höhn und habe diesen Podcast im Mai 2020 gestartet mit dem Hintergrund, Designerinnen und Designer aus Brandenburg einmal vorzustellen mit ihrer Arbeit. Ja, bisher gibt es 20 Folgen im klassischen Audio-Podcast-Format, die ja abrufbar sind. Und aus Anlass der Verleihung des Brandenburger Designpreises im November 2021 gibt es nun 5 Folgen auch als Videopodcast, um die Arbeit der Designerinnen und Designer auch einmal im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar zu machen. Die Folgen sind mit Nominierten und Preisträgern des Designpreises, und den Anfang macht heute Sebastian Vogt von Design und Robotics aus Werder an der Havel. Sebastian, vielen Dank, dass ich heute mal hier sein darf. Du sitzt mit deinem Unternehmen in der ehemaligen Vulkanfieberfabrik hier in Werder an der Havel. Aber für alle die, die so wie ich sich erstmal nichts darunter vorstellen können unter Design und Robotics, nimm uns doch mal kurz mit. Was muss man sich da vorstellen? Mit was beschäftigst du dich?
Also grundsätzlich war es eigentlich nie ein Unternehmensname, sondern immer eher erstmal so ein Name Work in Progress. Mhm. Also um es einfach zu beschreiben, was ich mache. Also ich bin genau an der Schnittstelle zwischen Entwurf und Fertigung, also zwischen Gestaltung und Herstellung. Und das ist eigentlich mein Gebiet, in dem ich seit mehr als 10 Jahren tätig bin. Mhm. Weil du Design nicht unabhängig von der Gestaltung schaffen kannst.
Genau. Ja.
Und Design und Robotics in dem Sinne, also erstmal natürlich der Oberbegriff sozusagen, diese Gestaltung und diese Fertigung, aber im übertragenen Sinne auch auf diese neuen Möglichkeiten, die es gibt. Design, also es gibt eine neue Art von Design, die nennt sich Computational Design. Das ist praktisch eine Gestaltungsmöglichkeit, die sich Algorithmen und einer künstlichen Intelligenz zunutze macht, um einfach sein Gestaltungspotenzial erweitern zu können. Und am anderen Ende in der Herstellung Robotics, was am Ende sozusagen sowas wie der Roboterarm wäre, aber auch alle anderen Maschinen, die so die neuen digitalen Medien beschreiben, wie 10D-Druck, und alles, was man damit entwickeln kann. Und meine Hauptspezialisierung ist Forschung und Entwicklung neuer robotergestützter Fertigungsverfahren zu finden, um auch für Prototypen und Kleinserien eine ökonomische und ökologische Alternative zur Massenfertigung zu finden, aber auch zum Kunsthandwerk. Und ja, die Möglichkeit besteht halt mit dem Roboterarm, weil man am Ende vorne ranhängen kann, was man will, einen Fräsaufsatz, einen 3D-Druckaufsatz. Am Ende sogar hier einen Stift oder einen Pinsel, um alles Mögliche gestalten zu können.
Angefangen hast du ja auch an der Fachhochschule Potsdam im Fachbereich Design. Das war ja wahrscheinlich noch nicht von vornherein klar, dass du in diese Richtung gehst. Also wie hat sich das entwickelt? Oder wie hast du dieses Thema gefunden, Design und Robotics?
Na, es war schon frühzeitig im Studium, hat sich das abgezeichnet, dass ich die Sachen, die ich gestalte, auch selber bauen möchte. Mhm. Also ich möchte die nicht abgeben, sondern ich will immer wissen, wie wird sowas dann hergestellt, und habe mich frühzeitig schon im Studium mit CNC-Fräsen und 3D-Druck auseinandergesetzt und habe mich dann nach dem Studium, nach meinem Bachelor, selbstständig gemacht, und da ging es um Prototypenbau und Einzelfertigung, auch sozusagen mit den Maschinen. Habe dann aber frühzeitig gemerkt, dass es noch nicht so wirtschaftlich funktioniert, als dass man viele Abnehmer dafür findet. Und hatte das große Glück, im Studio Babelsberg im Art Department das 3D-Lab aufbauen zu können innerhalb von 6 Jahren, wo wir versucht haben, sozusagen den Standard der Industrie 4.0 auch in die Filmbranche zu bringen. Das hat angefangen mit 3D-Druckern, einem CNC-Heißdraht zum Schneiden von Styropor, als auch dann hinten raus 3D-Drucker und am Ende eine neue Art von CNC-Fräse. Und da meinte der Chef dann, okay, guck mal nach dem Ferrari, also was ist so das Beste, was man vielleicht da machen kann. Da kam ich auf den Roboterarm, weil der natürlich nicht in seinen Achsen limitiert ist. Man kann nur in einem Stück fräsen. Und so hat sich das da entwickelt und wir haben uns einen Roboterarm besorgt und konnten dann viele neue Sachen in der Filmindustrie schaffen, die vorher nicht möglich waren. Und am Ende wollte ich aber selber weiter die eigene Tools entwickeln, um ganz neue Prozesse.
Also das hatte ich gepackt.
Ja, das Potenzial des Roboters hatte ich gepackt. Ne, jede Maschine, ob es jetzt ein 3D-Drucker oder eine CNC-Fräse ist, ist genauso wie auch ein 3D-Programm immer limitiert in dem, was der Entwickler da reingibt. Die CNC-Fräse hat ihren festgelegten Bauraum und ihre Möglichkeiten. Und der Roboterarm, der wurde aber gar nicht dafür geschaffen, Prototypen zu bauen. Der kommt aus der Automatisierungsindustrie, wo er bestenfalls 1 Million Mal immer wieder
das Gleiche.
Und der schlaue Johannes Baumann hat das mal erwähnt, der ist der Chef von Creative Robotics in Österreich, der hat mal gesagt, dem Roboter ist es völlig egal, ob er 1 Million Mal das Gleiche macht oder 1 Million Mal komplett unterschieden. Und aus dieser Idee heraus kam der Roboter aus der Automatisierungsindustrie oder Automobilindustrie auch speziell in so neue Zweige wie Prototypenbau, in dem einfach jemand einen CNC-Fräsaufsatz rangehangen hat und damit große Skulpturen gefräst hat. Ein anderer hat einen 3D-Drucker vorne rangehangen oder sozusagen einen Extruder und ein wieder anderer verformt damit Metall. Und die Prozesse, die man damit entwickeln kann, sind fast unbegrenzt, weil ich kann vorne ranhängen, was ich will. Und der Roboter kann aber millimetergenau jeden Punkt im Raum immer wieder anfahren. Dadurch kann man ganz neue Prozesse entwickeln und sozusagen neue Verfahren auch entwickeln, somit zu einer neuen Art von Gestaltung, die vorher nicht möglich war.
Ja. Also du bist da im Prinzip so auch, also du kennst beide Seiten, also sowohl das Gestalten, das Design von Produkten als auch die Fertigung auch.
Du genau, dadurch, dass
ich mich so einer Schnittstelle wahrscheinlich
mit beiden Seiten beschäftigt habe, wusste ich immer schon im Gestaltungsprozess, wie ich es fertigen werde und hatte somit immer die Rahmenparameter vor Augen, sich nicht jeder Designer ans Bein bindet. Und so ist es mitunter so, dass das Design nicht unbedingt mit der Fertigung kompatibel ist in gewissen Feldern, sodass die Gestaltung dann immer nochmal angepasst werden muss, um gefertigt werden zu können. Und deswegen ist diese Schnittstelle ganz wichtig, dass der Gestalter von vornherein weiß, wie fertige ich das, dass der auf die Gestaltung anwenden kann. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir müssen nicht unbedingt die Gestaltung anpassen für die Art der Fertigung, sondern wir müssen eine neue Art von Fertigung entwickeln, dass die Gestaltung egal ist. Also, dass man alles gestalten kann, dass man da komplett frei ist und man am Ende dann eher versucht, einen neuen Prozess zu gestalten mit der Robotik, dann halt noch ein größeres Potenzial entwickeln zu können.
Und apropos Potenzial, da spielt ja auch das mit rein. Also schon eingangs gesagt, wir sitzen in der alten Vulkanfieberfabrik, wo vor 100 Jahren ungefähr, oder wann fing das an?
Ich glaube 1916 rum. Hat es hier angefangen mit der Vulkanfieberproduktion.
Auch ein nachhaltiges Produkt sozusagen hergestellt wurde, was das gilt vielleicht auch wieder zu entdecken, weiß nicht. Also wo das im Prinzip zusammenkommt. Also die neuartige oder die neue Art der Fertigung oder der neuen Möglichkeiten auch, mit dem Material auch zu arbeiten.
Ne? Ich habe sozusagen für mein Unternehmen habe ich eine Werkstatt gesucht und bin dann auf die Vulkanfieberfabrik gestoßen, weil sie halt große Räumlichkeiten gibt und sag ich mal, für die Größe einen super Mietpreis, den man in Potsdam, glaube ich, nur schwer findet. Und erst in dem Moment, wo ich wusste, dass ich hier rein will, habe ich mich mit dem Thema Vulkanfieber mal auseinandergesetzt. Das ist ein Wort, was man immer mal gehört hat, zuordnen konnte. Und habe festgestellt, dass es ein super Material ist. Das wurde vor über 100 Jahren entwickelt und besteht komplett aus Zellulose. Zellulose, die pergamentiert wird und damit Materialeigenschaften hat, die heute noch super sind, die man sonst nur in spezialisierten Kunststoffen findet. Und als es damals entwickelt wurde, gab es noch keine erdölbasierten Kunststoffe. Somit wurden ganz viele Produkte aus Vulkanfieber hergestellt. Und da dieses Material aber leider verloren ging durch die erdölbasierten Kunststoffe, die in den 50er Jahren aufkamen, einfach wegen der Preispolitik, gibt es jetzt nur noch wenig Produkte, die aus Vulkanfieber hergestellt werden. Also Dichtringe oder Schleifscheiben oder Schweißerschutzmasken. Dieses Material ist aber komplett nachhaltig, weil es nur aus Zellulose besteht und man kann es sozusagen kompostieren. Und es wurde schon immer mitunter aus Resten der Textilindustrie hergestellt. Also selbst der Herstellungsprozess ist nachhaltig. Und daher ist es natürlich spannend, dieses Material wieder zu entdecken. Und in meiner Masterarbeit an der FH Potsdam, in meinem Design-Master, habe ich mich nochmal dem Thema gewidmet, sozusagen die Robotik mit diesem Material zusammenzubringen, um zu gucken, kann ich ein neues Fertigungsverfahren entwickeln, um einen neuen Prozess für Vulkanfieber zu schaffen, um dieses Material sozusagen wieder zu beleben.
Und da auch ja, mit dem Thema Nachhaltigkeit kommt dann auch noch halt dazu. Ja. Ne? Deshalb sitzen wir hier auch so ein bisschen eingekuschelt rein.
Man gewöhnt sich
dran. Weil es hier sehr frisch ist, sage ich mal so. Und sag mal, wer sind denn deine Kunden? Also mit wem arbeitest du zusammen? Mit wem kannst du da helfen? Bei welchen Problemen?
Die Branchen sind weit gefächert. Das also fängt mitunter an mit der Filmindustrie, wo ich immer noch relativ gut vernetzt bin. Und gerade in der Filmindustrie geht es genau um das Thema, was ich halt bespiele. Neue Entwürfe sozusagen umzusetzen, die vorher noch nicht gebaut wurden. Und das kann ich abbilden mit der ganzen Infrastruktur, die ich hier biete. Als auch Künstler, Designer, Architekten, Prototypenbauer aller Branchen. Also das ist breit gefächert.
Ja. Und gibt es auch schon Unternehmen, die sich für das Vulkanfiebermaterial interessieren, die da vorangehen?
Ja, es gab viele Anfragen, die bis jetzt aber noch nicht, wo die Gespräche jetzt noch nicht weitergegangen sind. Aber es war beispielsweise eine Anfrage von jemandem, der Elektrofahrräder baut, als Einhausen dafür. Mhm. Weil man schon Parallelen sieht zu dem Trabant beispielsweise, was ja auch Pappe genannt wurde, was einen gleichen Basisstoff hat, aber dann nochmal mit einem anderen Material als Zusatzstoff. Aber sozusagen von der Robustheit dieses Materials ist es durchaus denkbar, dass man damit auch Verschalung für Fahrräder oder Autos sogar plant. Ein Künstler hatte bereits angefragt, alte Produkte sozusagen wiederzubeleben mit dem Material, also typische Produkte. Und ansonsten haben wir mitunter halt einen Produktdesignkurs mit der FH Potsdam gemacht, wo sich die Studenten an dem Material mal ausprobieren konnten. Und da sind auch schöne Sachen entstanden, wie beispielsweise ein Skateboard, was aus einer Schicht Vulkanfieber hergestellt wurde und wahrscheinlich viel robuster ist als die Holzvariante. Und genau, da versuchen wir jetzt auch weiterzuarbeiten in der Richtung, neue Innovationen im Vulkanfieber zu suchen.
Spannend. Und du hast ja erzählt, verschiedene Kunden auch. Gibt es da auch Feedback oder kommt ja ein Mensch, wir haben jetzt hier noch ein Problem oder so, wie kannst du uns helfen? Oder gibt es Feedback auch zu denen, wo du denen vielleicht auch geholfen hast, so bei den Problemlösungen?
Ach, das Feedback war bis jetzt immer ganz gut. Also die Partner oder Kunden kommen auch immer wieder. Also das war damals schon im Stuhl Babelsberg so. Da waren wir immer die man angefragt hat, wenn man irgendwo anders weitergekommen ist. Weil mitunter halt mit dem Roboter auch neue Prozesse halt gestaltet werden können. Und auf einmal kann man etwas doch umsetzen, was vorher unmöglich schien. Von daher ist das Feedback gut. Und was noch mehr sozusagen, glaube ich, in die Köpfe muss, finde ich, also vor allem bei Künstlern, aber auch bei Designern, ist, dass die Robotik eine Möglichkeit bietet, Sachen nicht in klassischen Maschinen zu denken, sondern einfach das Feld komplett mal aufmachen sollte. Also das heißt, dass ein Künstler oder Designer mit seiner puren Vorstellung herkommt und sagt, das habe ich so im Kopf, das wäre eine Idee, geht es? Und dann kann man sich zusammensetzen, darüber reden und Wege finden, wie es vielleicht umsetzbar ist.
Also an dieser Stelle kleiner Aufruf an vielleicht Designerinnen, Designer, Unternehmer, wenn ihr Ideen im Kopf habt, wo ihr dachtet, das geht wahrscheinlich gar nicht.
Dann kommt her.
Dann kommt her in die Vulkanfieberfabrik nach Werder. Sehr schöne Umgebung hier. Wenn du Fragestellungen hast, also zum Beispiel zu einem Produkt, zu einer Lösung, wo du denkst, ach Mensch, da fehlt mir jetzt noch irgendwie, wie ich da hinkomme.
Ja, am Ende, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich von irgendwas inspirieren lassen, wenn ich spazieren gehe. Wobei das kann auch passieren. Klar. Ja. Nee, also ich kann gar nicht sagen, wo Ideen oder Ansätze herkommen. Das kann beim Duschen passieren, genauso wie beim Spazieren, wie kurz vorm Schlafen gehen, dass man dann nochmal aufspringt und dann Lösungen hat. Es ist aber natürlich auch viel Internet dabei, wo man einfach immer wieder neue Sachen entdeckt, die man dann für sich umnutzen kann. Und denkt, ah, okay, diesen Kniff könnte ich doch genau bei diesem Prozess auch anwenden. Genau.
Ja. Gibt es Personen, Unternehmen oder auch Themen, Projektthemen, wo du denkst, ach Mensch, das würde mich reizen, da hätte ich total Lust drauf, mal, wenn die mich anrufen würden oder mit denen mal was zusammen zu machen?
Auch weiß ich gar nicht, da gibt es gar nichts Spezialisiertes. Ich bin gerade extrem konzentriert sozusagen auf meine eigene Weiterentwicklung oder Entwicklung der neuer Roboter-Tools. Mhm. Also mitunter bin ich an einem Verfahren dran, wo ich 3D-Druck mit CNC-Fräsen kombinieren will. Mhm. Konnte ich bereits in Barcelona in meinem davorigen Master beweisen, dass das ein Prototypenverfahren ist, was viel besser funktioniert als einzelne Verfahren, CNC oder 3D-Druck einzeln betrachtet. Und da geht es jetzt einfach darum, dieses Tool zu basteln, also zu fertigen, als auch die Software dafür zu schreiben, um dann ganz spannende neue Produkte fertigen zu können. Weil wenn man sich diesen kleinen 3D-Druck, den man kennt, jetzt einfach mal hochskaliert auf Raummaße von 2x2 Meter Druckbereich und viel größeren Druckstrukturen und dann natürlich die Freiheit des Roboters, nicht zweidimensional zu drucken, sondern wirklich im 3D-Raum, fallen mir spontan 20, 30 Entwürfe ein, die ich sofort umsetzen würde.
Ja. Klingt ja echt. Klingt total spannend. Und bist du, also es klang ja gerade schon so ein bisschen an, du hast in Barcelona direkt Design und Robotics auch studiert?
Master? Nee, nur Robotics, das war.
Ach, Robotics, okay.
Das erste Jahr, wo überhaupt dieser Master angeboten wurde, Master of Robotics and Advanced Construction, der aber sehr stark angelehnt ist an die Architektur. Und weltweit geht es gerade, also gerade Computational Design und Robotik oder Robotic Fabrication ist halt in der Architektur gerade das Thema überhaupt weltweit. Yeah. Wobei ich es in der Architektur noch ein Stück weiter weg sehe, weiter in der Zukunft, aber auf alle Fälle jetzt das Riesenpotenzial für Produktdesign sehe. Alles, was sich so um Kubikmetermaße bewegt, und da sind wir bei Stühlen, Tischen, also größere Objekte, wo der Roboter direkt beweisen kann, dass es funktioniert und was man alles Neues entwickeln kann, als jetzt gleich in Riesengebäuden zu denken.
Ja.
Und in der Produktdesign-Welt ist es aber noch zu wenig vertreten. Da hängt man noch zu doll an diesen klassischen Prototypenmaschinen oder ist ganz schnell in der Massenfertigung oder im Kunsthandwerk. Aber genau dieser Bereich würde halt diese Riesenlücke eigentlich füllen.
Ja, worauf ich hinaus wollte. Da gibt es wahrscheinlich schon eine Vernetzung auch mit anderen. Du erwähntest eine Firma in Österreich, die auch Design und Robotics in die Richtung was machen.
Genau,
auch. Da gibt es schon Austausch und man beobachtet, was gibt es national, ja, international auch an Unternehmen, an Leuten, die sich damit beschäftigen, auch mit dem Thema.
Also die, ich würde es ja fast als Robotik-Szene beschreiben, die ist halt genauso wie andere Szenen recht gut vernetzt, weil sie auch noch relativ klein ist und weltweit vertreten ist. Also man kennt sich mittlerweile untereinander, auch zu meinen ehemaligen Kommilitonen, die aus, glaube ich, insgesamt 11 unterschiedlichen Ländern kamen. Ist Mexiko, Italien dabei, genauso wie Australien oder Polen oder Iran. Und da ist man recht gut vernetzt, guckt auch immer, was machen die. Und da ist auch der Anspruch, dass man sich vernetzt, weil es macht keinen Sinn, wenn ich hier einen 3D-Druckaufsatz entwickle und die entwickeln ihren eigenen. Und da kommt so ein bisschen die Idee der Mikrofaktur ins Spiel, dass man sagt, okay, einer entwickelt und alle können mitentwickeln und alle können am Ende das gleiche Tool nutzen und regional, da wo sie halt verortet sind, ihre kleine Mikrofaktur mit dem Roboter als Herzstück aufbauen und am Ende werden Entwürfe sozusagen, die dann eher am Computer meistens gestaltet, werden dann einfach in der Cloud ausgetauscht und den Stuhl, den ich hier entwickelt habe und hier umsetzen kann mein Kumpel in Mexiko genauso umsetzen. Und dann kommt man ganz schnell zu dem Punkt, dass man sagt, okay, diese Massenproduktion könnten wir jetzt mal hinterfragen und wir können auch diesen Import-Export mal ein bisschen minimieren. Und das sind so spannende Themen, die damit einhergehen.
Also wie man schon gesagt, du hast an der FH hier in Potsdam, oder was heißt hier in Potsdam, also in der Nähe von. Eigentlich um die Ecke. Design studiert und arbeitest jetzt auch wieder mit Profs und mit Studierenden zusammen. Was würdest du denn vielleicht, wann war das gewesen, wann hast du studiert dort?
Oh, ich habe im Jahr 2011 meinen Bachelor gemacht.
Okay, also 2018 vor gut 10.
Master in Barcelona.
Okay, also vor gut 10. Aber was würdest du denn ja vielleicht heutigen Absolventen mit auf den Weg geben? So, wenn du sagst, ach Mensch, ich dir einen guten Rat oder so geben könnte, wenn du mich fragst. Was wäre das?
Ja, zum Ersten so viel mitnehmen, wie es geht und vor allem aber auch 3D-Programm lernen. Das ist so das Wichtigste. Ich war viele Jahre Tutor oder Dozent an der FH für die Vermittlung von CAD-Programmen. Mhm. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es auch viele Designer gibt, die dieses CAD-Programm oder kein CAD-Programm lernen, weil sie die Hoffnung haben, als Designer groß rauszukommen. Und so ein CAD-Programm zu lernen oder auch diese Prozesse zu verstehen von der Gestaltung zur Fertigung, bietet viele Optionen, sozusagen, die mit dem Designberuf zu tun haben. Auch wenn ich Modelleur für VW bin, bin ich eine Art Designer. Also das gehört alles irgendwie zusammen und es bietet halt das Potenzial, seine Möglichkeiten einfach zu erweitern. Weil nicht jeder wird leider Gottes großer Designer. Das ist ein Bruchteil von den Absolventen, die wir im Jahr haben. Und ja, von daher so viel mitnehmen, wie es geht und halt auch immer gucken, was es so für neue Entwicklungen gibt. Und da ist gerade diese Entwicklung Computational Design und Robotik ein wichtiges Thema, was ich mitunter versuche, an die FH Potsdam so ein bisschen zu bringen, mich da sozusagen unter anderem das Computational Design da lehre.
Nun war ja im Jahr 2021 war ja ausgerufen gewesen vom Kulturland Brandenburg als Jahr der Industriekultur, glaube ich auch, und das auch so wieder zu entdecken und zu gucken, hey, wo gibt es da vielleicht Möglichkeiten, wie man vielleicht so auch Industriebrachen auch so wiederbeleben kann mit neuen Ideen, was ja hier auch der Fall ist. Das war ja, glaube ich, auch für dich eine ganz gute Möglichkeit, mit dem Projekt voranzukommen auch. Und meine Frage, was würdest du dir vielleicht sonst auch noch wünschen, so von Seiten vielleicht der Politik oder der Stadt Werder oder Potsdam oder der Gesellschaft so? Was ist?
Ja, durch das Projekt, wir wurden ja gefördert vom Kulturland, weil wir halt dachten, okay, der Roboter in dieser alten Fabrik, das ist genau diese Wiederbelebung der Industriekultur. Von daher wurden wir glücklicherweise gefördert und auch als eins der Leuchtturmprojekte dann am Ende gesehen, was echt schön war. Und dadurch hatten wir schon sozusagen das Feedback seitens der Politik, die ja da auch Gelder reingegeben hat. Und auch sehr gutes Feedback unter anderem von der Bürgermeisterin von Werder, die das super fand, dass wir diese Relikte hergeholt haben und neue Entwürfe gestaltet haben mit Vulkanfieber. Ich glaube aber, gerade diese Schiene, die ich halt tangiere mit der Robotik und dieser Entwicklung, ist für viele noch zu weit weg oder zu kryptisch. Und vielleicht liegt es aber auch an mir, wie ich es dann am Ende präsentiere oder verkaufe. Aber wünsche mir mitunter, dass dieses Potenzial einfach mehr erkannt wird, weil es ist ein Riesenpotenzial, was es gibt, auch regionale Strukturen zu stärken.
Ja.
Jeder Tischler kann von diesen Prozessen partizipieren, indem er sagt, okay, der Roboter könnte mir doch bei dem und dem Prozess helfen. Und genau, und einfach wahrscheinlich so ein bisschen die Hemmung zu verlieren vor dem Roboter und der KI, die ja nicht in erster Linie Feind sind, sondern als Werkzeug verstanden werden können. Und von daher lade ich jeden immer gerne ein, herzukommen, sich das anzugucken, was möglich ist. Genau, und natürlich freue ich mich immer über eine Förderung seitens der Politik, um irgendwelche Sachen natürlich auch weiterentwickeln zu können.
Ja, ja. Und du leistest ja auch schon einen Beitrag, indem du auch Schülern ermöglicht, hier mal sich auszuprobieren mit den verschiedenen Werkstoffen, die es gibt, auch mit Vulkanfieber, um da schon den Grundstein zu legen für die nächste Generation. Ja, muss man überlegen, wie kann man das vielleicht noch mehr in die Gesellschaft auch tragen halt. Ja? Wie kann man da Aufklärungsarbeit
treiben? Es geht, glaube ich, genau nur über die Projekte, die wir jetzt auch in diesem Kulturlandprojekt gemacht haben. Da ging es ja darum, sozusagen, dass wir diese Technologie kostenfrei anbieten und einfach Künstler und Designer eingeladen haben, sozusagen mit denen zusammen Projekte zu entwickeln, einfach mal in die Unterhaltung zu kommen. Und lustigerweise, hast du es gerade angesprochen, waren zwei Schüler dabei aus der 8. Klasse von der Waldorfschule hier in Werder, die einfach gesagt haben, der eine war fasziniert vom 3D-Druck, der andere fasziniert von Vulkanfieber und haben am Ende mit beiden jetzt ein Projekt gestartet. Und das schöne Gefühl ist, wenn ich einen jungen Schüler abholen kann in der Richtung, glaube ich, kann man auch alle anderen Leute abholen, wenn man dann zeigt, was alles möglich ist. Und genau, wir haben zwei andere Projekte mit einem Maler zusammen, Alain Paul, mit dem wir jetzt ein hybrides Verfahren entwickeln, wo sowohl der Roboter malt als auch der Künstler. Und ein anderes Projekt mit Xenorama zusammen, die viel Visualisierung machen und Projektion. Mit denen machen wir auch einen Prozess zusammen. Und ich glaube, genau über diese Projekte und diese Öffentlichkeitsarbeit, diese Projekte dann vorzustellen, nimmt man so ein bisschen die Hemmung und lädt dazu ein, sich eigene Ideen zu machen und zu sagen, ach, dann wäre das doch vielleicht auch möglich. Ja. So.
Prima. Ja, da sind wir auch schon am Ende. Und ja, wenn man mehr über deine Arbeit erfahren möchte, das ist sicherlich wahrscheinlich eine Internetadresse oder wo kann man da was sehen oder was nachlesen?
Ja, genau. Also ich habe eine eigene Internetseite, www.designandrobotics.com, miteinander weggeschrieben. Da sieht man eigentlich immer so das, was ich derzeit mache. Ansonsten Instagram halt.
Heißt wahrscheinlich ähnlich.
Genau, Design Robotics. Ansonsten auch immer gerne vorbeikommen. So.
Ja, Mensch, Sebastian, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Dass du uns da mal so ein bisschen eingeführt hast in die Welt von oder in die Schnittstelle zwischen Design und Robotics. Und ja, vielleicht verschlägt es den einen oder anderen doch mal hierher vorbeizukommen und zu gucken, was sich dann dahinter verbirgt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören oder vielleicht auch Zuschauen. Also die Podcast, wer das bis hierhin jetzt gehört hat, zu sehen dann auf YouTube. Und dann freuen wir uns vielleicht auch auf den einen oder anderen Kommentar. Genau. Vielen Dank. Tschüss.
Wie immer von Herzen danke fürs Zuhören und dranbleiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Podcast-Themen oder Gäste habt, erreicht ihr mich gern unter post@designliebling-brandenburg.de. Für die nächste Folge war ich im Süden von Brandenburg unterwegs. In Cottbus traf ich mich mit Stefan Restemeier von der Lichtmanufaktur Leuchtstoff. Er gewann für die Entwicklung des Lichtsystems Die laufende Linie den Brandenburger Designpreis in der Kategorie Industriedesign. Tschüss, bis zum nächsten Mal.